Hallo, herzlich willkommen. Ich kann euch sagen, das ist so schön, wenn man einfach den Rechner einpackt, ein Mikro unterm Arm hat und für einen Podcast zum Gast hinfährt und dann sowohl über Emotionen spricht, als auch über eine Leidenschaft. Hört selber rein. Viel Spaß!
Emco Talk, der Podcast für Menschen, die mit Menschen arbeiten.
Fachliches über Emotionen, Empathie, Menschenkenntnis und Neurowissenschaft.
Für erfolgreiches und nachhaltiges Begleiten von Menschen, mit denen du arbeitest.
Wir sind Lea
und Silvana.
Wir folgen unserer Vision von einer emotional kompetenten Gesellschaft.
Hier triffst du uns und echte Changemaker, ihre Geschichten und ihr Arbeiten.
Be the change.
Frei nach Gandhi. Sei du die Veränderung, die du in der Welt bewirken möchtest.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Emco Talk, heute ist ein ganz besonderer Emco Talk, eine besondere Folge, denn ich sitze in der Praxis für ganzheitliche Therapie in Siegburg zusammen mit Melanie Stocker-Müller. Hallo Melanie.
Hallo Annette.
Wundervoll. Deine Räume sind mir ja sehr vertraut, weil ich hier schon häufig war, auch als Klientin, aber auch als Kollegin. Wir wollen heute ein bisschen über das sprechen, was deine Arbeit prägt und wie Embrace da so zupasst und zugehört. Wenn es dir recht ist, stelle ich dich mal unserer Zuhörerschaft ein bisschen vor. Du hast deinen beruflichen Werdegang angefangen als medizinische Fachangestellte.
Das stimmt.
Und darauf hat sich ein Studium der Psychologie gesetzt. Und beides hast du noch in München gemacht. Bist du ein bayerisches Mädel?
Ja, das wäre ich. Ne? Wurde mir aber abtrainiert. Also das bayerische Sprechen, da hat meine Mutter sehr viel Wert drauf gelegt, dass ich einwandfreies Hochdeutsch spreche. Von daher, genau. Hört man nur Hochdeutsch.
Ja.
Und jetzt bin ich ja auch schon einige Jahre im Rheinland und von daher habe ich dann auch noch so die restlichen bayerischen Eigenheiten abgelegt irgendwann. Also ich habe ursprünglich Grüß Gott gesagt und Fleischpflanzer gekocht und so.
Was hast du gekocht?
Ja, Fleischpflanzer natürlich, also Frikadellen.
Ach so.
Siehst du, und das verdrängt dich nicht. Zum Bäcker möchtest ein paar Semmeln, gucken sie einen an. So,
ja, ne? Klar.
Genau.
Also. Herrlich. Ja, nach dem Studium der Psychologie bist du in die beratende Tätigkeit und in die Unternehmensberatung auch gegangen. Und du hast ganz, ganz viele faszinierende Weiterbildungen gemacht, wie ich finde. Du, das wusste ich gar nicht, du bist doch Trainerin für autogenes Training.
Ja, das stimmt.
Du hast, das musst du mir erklären, was das ist, Stressbewältigung nach Kaluza.
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 Genau, ich habe, als ich mich entschieden habe, nach der Beratung mich selbstständig zu machen, dachte ich, mit irgendwas musst du es ja machen. Ne? Also, da kannst du jetzt nicht kommen und sagen, dann bin ich. Und schon rennen sie mir die Tür ein und... Dann hatte ich damals so die Idee, naja, wenn du schon ein paar Kursangebote machen kannst, dann hast du ja schon mal was in der Tasche. Und das eine war eben autogenes Training und das andere ist Stressbewältigung nach Kaluza. Das ist ein Mensch, der in dem Bereich sehr bekannt ist und der hat ein Modul aufgesetzt, mit dem man dann auch mit Krankenkassen über Präventionsprogramm abrechnen kann. Und so dachte ich, das wäre ja ein gutes Akquise-Tool.
Ja, das
und habe dann also eben Stressbewältigung natürlich... Ist das Wissen, das ich da erworben habe, das ist ja, ja. Da wäre auch noch eine Coaching- und Therapieausbildung in der Zeit gemacht.
Ja.
Und damit bin ich gestartet.
Ja, krass. Genau, dann hat sich darauf noch gesetzt ILP und HNC. Kommen wir gleich noch näher drauf, ihr Lieben da draußen. Na, ihr werdet noch verstehen, was das ist. Und dann am Ende auch der Embrace Master Coach.
Na, und ja jetzt noch in also quasi fast vom Abschluss eine Speaker-Ausbildung. Ne? Also
das
der Vollständigkeit halber
und
müssen wir die auch noch anbringen.
Mimikresonanzverstärkung.
Stimmt, auch noch, mein Gott.
Auch noch, meine Güte. Also von der medizinischen Fachangestellten dahin, wo du heute stehst beruflich, das ist ja schon eine ganz schöne Reise, das ist ein ganz schöner Ritt.
Absolut.
Was würdest du denn sagen, was ist oder war dein roter Faden?
Die Medizin, die Gesundheit.
Okay,
boah, also
das kommt dir
selbst. Ja, genau, also das ist ja auch, wenn ich gefragt werde, sage ich, das müsste ich gerade kurz selber rechnen, beim 16. Lebensjahr habe ich angefangen, also sind jetzt 29 Jahre im Gesundheitswesen. Ja. Und das würde ich sagen, ist der rote Faden. Ne? Also es war Arzthelferin, also ich, in meinem Kopf heißt noch Arzthelferin, heute ja offiziell medizinische Fachangestellte. Ja. Und habe dann ja Abi gemacht, also nachgemacht und Psychologie studiert, was ja immer noch im Rahmen der Menschen und der Gesundheit ist. Und auch die Unternehmensberatung war eine Beratung, die ausschließlich im Gesundheitswesen beraten hat. Das heißt, ich war primär in der Krankenhausberatung, so ein bisschen Reha und Pflege, aber das also war immer noch Medizin, ne? Und Gesundheit. Und von da dann die Selbstständigkeit, und das war ja dann in der Psychologie mit diesen Weiterbildungen. Und eben ist mir noch eingefallen, was wir gerade drunter schlagen haben, ist ja der Heilpraktiker.
Ich hab den noch,
nämlich auch noch.
Der kommt jetzt
Gottes,
noch.
Wenn siehst du mal.
Den hätte ich jetzt eingebracht. Denn das ist ja was, du bist ja jetzt nicht Heilpraktiker Psych, sondern du hast den, man nennt das ja den großen,
den großen
Heilpraktiker. Das heißt, du verfügst auch über wirklich ein großes Wissen über diesen Körper, über das, was ihn krank und gesund macht.
Ja.
Also was jetzt, glaube ich, niemand mehr leugnen würde, ist, dass du eine unendliche Methodenvielfalt vereinst. Hm. Ich habe mich gefragt, M-Trace ist ja auch ein emotionsbasierter Coaching-Ansatz. Der wissenschaftlich basierte und nachgewiesen funktionierende Ansätze und Tools miteinander kombiniert. Also ist schon ein Ansatz der Methodenvielfalt an sich. Irgendwie hab ich das Gefühl, der hat sich bei dir noch eingeschlichen, weil das da eine Parallele gibt. Also
nein, weil das irgendwie auch noch fehlte. Also ich meine, ich kam ja aus der Ecke medizinische Fachangestellte. So, das heißt, das war ja ganz klar schulmedizinisch das, was man da so lernt, wie man da vorgeht.
Ja.
Und ich habe mich in der Zeit immer schon daran gestört, dass es eben nur den Körper betrachtet. Also geht man zum Hausarzt oder zu einem anderen Arzt, guckt er den Körper an.
Ja.
Üblicherweise. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber sagen wir mal, die große Schar der Ärzte macht es auf diese Art und Weise. Und da habe ich mir das Gefühl, da fehlt doch was. Und wenn ich mir die Psychologen angucke, die gucken auf die Seele und tun so, als käme da jemand ohne Körper rein. Und das war so dieser Part, wo ich immer dachte, nee, ihr müsst doch auf beiden Ebenen, also das muss man doch verbinden. So, und deswegen wurde dann eben aus meiner Praxis, nachdem ich den Heilpraktiker noch hatte, die Praxis für ganzheitliche Therapie, weil diese Vorstellung für mich so wichtig ist, lass uns auf allen Ebenen arbeiten. Ja. Und dann war HNC die Zugangsmöglichkeit, um sagen, auf beiden Ebenen zu arbeiten. Und die Emotionen sind natürlich ein ganz wichtiger Teil auf der psychischen Ebene. Also das, also, der als Zugangsmöglichkeit, super. Ja. Ne?
Die Basis ist ein fundiertes Psychologiestudium, wo sich dann im Ende der Heilpraktiker auch draufsetzt für dieses, ich sag mal,
das körperliche.
Das fundierte Wissen über das Körperliche und die Erkrankungen. Und da kommt dann obendrauf noch mal was und ja nicht nur eine Sache. Mhm. Du hast ILP gelernt. Ich habe mir aufgeschrieben, was das bedeutet. Das ist auch ein integrativer Ansatz. Mhm. Das zieht sich bei dir auch so ein bisschen wie so ein roter Faden durch. Ne? ILP bedeutet integrierte, lösungsorientierte Psychologie. Also das ist so eine Reise, die in Wellen sich immer bewegt, Psychologie, Körperlichkeit. Also das Innen und das Außen, das Innen und das Außen. Was ist das, integrierte, lösungsorientierte Psychologie?
Das ist ein Ansatz, der auch so verschiedene Dinge wieder vereint. Ne? Wir haben da NLP-Anteile mit drin gehabt und systemische Gedanken. So das war aber sehr, sehr strikt. Also es gab ganz klar, so wie wir das aus dem M-Trace auch kennen, mit diesen Bögen, mit denen man gearbeitet hat. Mhm. Da gab es aber hinterher auch...
Ich gehe mal kurz rein für die Zuhörenden, die jetzt weder das eine noch das andere sind. Es gibt in verschiedenen therapeutischen, aber auch in Coaching-Verfahren sogenannte Abläufe, das meintest du gerade mit den Bögen. Da kann man im Grunde Stück für Stück sich durchhangeln und hat seinen Ablauf für eine Therapiestunde oder Coachingstunde.
Genau. Und während wir aber ja im M-Trace lernen das alles, und wie heißt das so schön, und dann vergisst es und dann arbeitest du intuitiv, war das bei ILP nie möglich. Also es war immer so, ihr müsst also genau diesen Ablauf befolgen und da gibt es auch keine Abweichung. Mhm. Und von daher hat ILP heute in meiner Arbeit eigentlich praktisch kaum noch einen Einfluss.
Also höchstens so noch als Basiswissen.
Als Basiswissen, klar. Ne? Glaubenssätze und so. Und dann auch nochmal da den Fokus drauf. Ne? Wie formuliert man Glaubenssätze, was ja auch in anderen Therapieausbildungen dann nochmal irgendwie relevant wird. Ne? Mhm. Also formuliere sie positiv, erreichbar und so weiter.
Genau, durchaus auch im systemischen Coaching.
Auf jeden Fall, genau. Aber es hat halt damals für mich, sagen so die, also es war eigentlich für mich innerlich der Zugang und die innere Erlaubnis, dann überhaupt in der Praxis, also in meine eigene Praxis gehen zu dürfen.
Eine innere Erlaubnis.
Innere Erlaubnis, weil ich das Gefühl hatte, also kannst du jetzt nicht einfach so daherkommen und sagen, Mit dem Wissen, das du da hast, legst du mal los. Ja. So, und ich glaube, das ist etwas, was ich auch bei vielen anderen Frauen so wahrnehme. Dieses Gefühl von, da muss immer noch was. Und also ja, mit dem lächerlichen bisschen, was ich hier im Angebot habe, kann ich ja wohl also, kaum irgendwie... habe ich jetzt heute nicht mehr, aber das war, bei den Anfängen war das so.
Von einem lächerlichen bisschen können wir heute bei weitem nicht mehr sprechen. Was ich beim ELP auch interessant fand, es hat ja Anteile auch des lösungsorientierten Ansatzes, der ja mittlerweile auch, der kommt auch aus den 70er Jahren aus den USA. Wir hatten ja kürzlich auch die Eleni Issels hier im Podcast zum Thema agiles Arbeiten, agiles Coaching. Die hat ja auch den lösungsorientierten Ansatz in einem ersten Schritt gelernt. Würdest du sagen, dass das heute schon noch bei dir mit drin ist, dass du sagst, so komm, wir gucken nach vorne auf die Lösung statt nach hinten aufs Problem?
Auf jeden Fall. Also ich glaube aber, dass es auch wichtig ist, dem Problem auch Raum zu geben. Mhm. Also bei ELP war das immer so, ich will gar nichts wissen über dein Problem, lass uns sofort auf die Lösung gucken. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen, die hier hinkommen, schon erstmal auch einfach über ihr Problem sprechen wollen und sagen wollen, was es mit ihnen macht, wo es sie einschränkt, wo es sie quält. So. Und ich finde, dafür braucht es auch Raum. Aber dann eben zu gucken, naja, wo geht die Reise hin? Also nur sagen, das Problem zu bebrüten, das führt nicht dazu, dass sich irgendwas ändert. Und auch ein kognitives Verstehen von, ach ja gut, da gibt es irgendwelche Zusammenhänge, das kommt vielleicht aus Erlebnissen aus der Kindheit. Das sind, finde ich, wichtige Dinge.
Die sind ja auch für
die
uns
sind auch total relevant.
Auf der anderen Seite des Stuhls.
Absolut, aber dann, um wirklich eine Veränderung auch hinzukriegen, sind wir eben ganz wichtig in der Lösungsorientierung und da oft eben auch beim Emotionscoaching.
Das stimmt. Ja,
weil dann
den gleichen Fokus.
So, ich habe es verstanden, aber deswegen geht es ja, es quält mich aber immer noch.
Ja,
ne, so.
Genau.
Und in dem Moment, wo ich dann eben zum Beispiel auf die Emotionen gucke, können wir es dann auch lösen.
Ja, und was du gerade sagtest, ich finde, es hat ja auch, also A, hat es was total Wertschätzendes und wir wissen ja, die halbe Miete in unseren Prozessen ist die Verbindung zwischen Klient und Therapeut oder Coach-in. Ne?
Ja klar, 50-70%.
Genau, 50-70%. Und daher ist erstmal zuhören und auch wirklich hören, achtsam hinhören, was ist eigentlich das Thema desjenigen, derjenigen, die da zu mir kommt.
Und oft erlebe ich, dass es auch darum geht, wirklich einfach diesen Raum zu halten.
Mhm.
Ja, und auch auszuhalten, dass da verschiedenste Emotionen mit drin sind. Das fällt mir oft so im persönlichen Umfeld auf, wo dann ja doch versucht wird, wenn jemand traurig ist, zu sagen, ach komm, und das wird schon wieder und schau mal nach vorne. Das darf in einem weiteren Schritt, dann werden wir bei lösungsorientiert auch kommen. Aber das kann eben erst kommen, wenn Raum dafür war, traurig sein zu dürfen.
Ja,
und es jemand aushält, zu sagen, ja, und ich bin jetzt bei dir und du bist traurig und ich halte das aus. Ja, und geh jetzt ein Stück mit dir und dann irgendwann können wir natürlich auch gucken, wie geht's weiter oder was ist die Perspektive. Aber ich glaube, es ist wichtig, erstmal diesen Raum zu schaffen.
Ach, spannend. Jetzt sind wir schon ganz woanders, wo ich eigentlich hin wollte. Aber super. Bin total begeistert, ja, weil das ist, glaube ich, im Grunde auch ein ganz starker Grundsatz in unserer Emotionsarbeit, ja? Dass wir gelten lassen, Raum schaffen, Raum halten. Ja, ich finde auch wichtig, was du gesagt hast, dieses Aushalten.
Mhm.
Ja, das brauchen wir, diese Fähigkeit brauchen wir, wenn wir gut arbeiten wollen.
Mhm.
Das ist ja auch dann der immerwährende Appell, räumt bei euch selber auf.
Auf jeden Fall.
Ne? Also lasst, wenn da ein Ärgernis ist, eine Wut, eine Veränderung, ein Prozess, der selber durchlaufen werden muss, macht das bitte als Therapeuten und als Coaches, damit ihr fein seid mit allem, was in Konfrontation vom Kunden, vom Klienten kommen kann.
Auf jeden Fall. Bin ich voll bei dir.
Ja, spannend. Also das war ELP, das du dir noch quasi drauf geschaufelt hast, um die innere Erlaubnis zu erhalten, hier loszulegen.
Ja, so war es. Genau.
Und dann kam in deinen Arbeiten was dazu, was, glaube ich, ganz, ganz wenige Menschen nur kennen.
Und was wirklich unglaublich schade ist, weil es so fantastisch ist.
Das stimmt. Oh, jetzt hört ihr schon die Begeisterung. Jetzt werde ich sie gleich...
Das ist gerade sehr gelb für diejenigen, die den Motivkompass gemacht haben.
Jetzt werde ich sie gleich nicht bremsen können. Wir müssen da aber eine ganze Menge erklären. Also, dass die nächste Methode, die du zusätzlich gelernt hast, die auch ganzheitlich arbeitet, die viel mit dem Körper arbeitet und wo dein medizinisches Wissen dann auch stark mit reingespielt hat, heißt HNC, Human Neuro Cybernetics. So, ich habe mich jetzt ganz doll angestrengt, damit ich das auch richtig ausspreche. Und es geht um den Menschen, es geht um das Nervensystem dieses Menschen und es geht um seine Regelkreisläufe. Mhm. So, bevor ich jetzt die Frage nach den Regelkreisläufen stelle, denn die stellen sich wahrscheinlich jetzt viele da draußen auch, würde ich einmal so sagen, dieser Ansatz basiert auch wieder wie ein integrativer Ansatz aus Bausteinen aus ganz verschiedenen Richtungen, teilweise aus sehr alten. Also da sind ja Anteile aus der traditionellen chinesischen Medizin durch die Akupunkturpunkte, die bespielt werden, in Anführungsstrichen. Da hat man was aus der Osteopathie, aus der Kraniosakraltherapie, aus der Chiropraktik, so etwas, was ich nicht kenne, sakroozipitale Techniken. Du darfst das jetzt wirklich mal gut erklären. Was sind das für Bestandteile, die da zusammenkommen? Diese, was ich jetzt gerade so, zum Beispiel sakroozipitale Techniken, was ist das eigentlich?
Zusammenhang zwischen Kreuzbein und Hinterhauptbein, wenn du es übersetzen möchtest. Also das Occiput ist das Hinterhauptbein am Hinterkopf und das Sakrum ist das Kreuzbein.
Also ein Knochen?
Ist ein Knochen, genau. Ach, aber da gibt es eben auch Kommunikationsdinge. Also man sieht auch, da spiegeln sich auch Dinge. Ne? Kieferknochen spiegelt sich im Becken und solche Zusammenhänge gibt es im Körper. Und da unter anderem darauf zielen wir ab. Aber das ist im Prinzip war das bei HNC damals die Idee, eben mit diesen ganzen verschiedenen Techniken den Körper aber wieder in seine innere Mitte zu kriegen. Also auch da geht es wieder um ein Gleichgewicht, um eine Balance, um
Ausgleich.
Genau, es geht wieder um find in deine Mitte und dann kannst du die, also mein Beispiel ist mittlerweile bei vielen Patientinnen, die es vielleicht jetzt hören, die werden sagen, ach, das hast du mir auch schon erzählt, ist diese, weil du eben sagst, das ist ein zweiter Schritt, aber die Regelkreisläufe sind einfach das, was so faszinierend sind, weil unser Körper eigentlich in der Lage ist, sich völlig eigenständig zu regulieren. Also es kommt ja keiner vorbei und sagt dir, pass mal auf, Körperkerntemperatur um 0,2 erhöhen, ja? In der Peripherie bitte um 0,3 senken. So, das heißt, dein Körper macht das den ganzen Tag alles vollständig alleine. Und das macht er im Bereich des Hormonhaushalts, bei wo ist eigentlich, ist der Kopf gerade oben oder unten oder wie liege ich eigentlich? Also diese ganzen Dinge
reguliert er. Also auch so Geschichten wie Hungergefühl und Hungerstillen, Schlaf-Wach-Rhythmus,
gehört
das alles mit dazu?
Das macht alles dein Körper eigentlich.
Nee, aber dann sind das alles, gezählt das zu diesen Regelkreisläufen?
Ja, im weitesten schon, ja.
Okay.
Genau. Und dann gucken wir eben, und wenn man sich jetzt mal vorstellen würde, du würdest eine 400-Meter-Bahn laufen, so früher in der Schule 400 Meter, da weißt du, brauchst du eine bestimmte Menge an Energie, um diesen Parcours zu schaffen.
Ja. So.
Und das wäre so ein Regelkreislauf.
Ich habe da sehr intensive Erinnerungen dran gerade.
Ich habe es befürchtet. So, jetzt auch das Thema Bundesjugendspiele und dann bin ich auch raus. Nein. Und wenn man jetzt aber sich vorstellt, statt diesen 400 Metern schmeißen wir jetzt in dieses System noch ein paar Hürden. Ja? Und dann schieben wir eine Matschanlage rein. Und während du vorbeiläufst, noch ein paar Bälle zwischen die Füße. Dann kannst du dir vorstellen, es ist einfach schwieriger, diese 400 Meter zu schaffen.
Ja.
Und diese Hürden oder die Matschanlage oder die Bälle, das wäre jetzt stellvertretend für mich für irgendwelche Infektionen, die du erlitten hast, eine OP, die du vielleicht in der Anamnese hast, Unfälle, Operationen und. Also all die Sachen, die diese Regelkreisläufe einfach auch stören und anstrengen.
Also am Körper.
Am Körper,
ganz,
genau.
Erlebt. Ganz
genau.
Simpel jetzt mal.
Ganz simpel.
Kopf gestoßen, Zahn gezogen, Arm gebrochen.
Corona gekriegt,
Blinddarm raus.
All diese Dinge.
Kind gekriegt.
Genau.
Okay.
So, irgendwo einen Unfall gehabt, zum Beispiel runtergefallen und so weiter. Und jetzt versucht dein Körper immer noch mit allem Ehrgeiz seine Regelkreisläufe zu erfüllen. Das ist sein Job. Ja? Also er will immer noch Körperkerntemperatur halten und er will immer noch Hormone produzieren. Er macht es aber jetzt eben unter erschwerten Bedingungen. Also er muss über die Hürden drüber und durch die Matschanlage durch und an den Bällen vorbei. Und die Idee von HNC ist, dass wir mit diesen Techniken der Osteopathie, der kraniosakralen Therapie, der Akupunktur und so weiter diese Hürden rausnehmen. Also wir diese ganzen Schwierigkeiten, die werden raussortiert durch diese Anwendung. Und dann kann der Körper zurück und kann diese 400 Meter laufen mit dem Energieaufwand, den er halt für 400 Meter braucht. Es bleibt also Energie übrig. Und die nutzen wir dann am Ende für die Selbstheilungskräfte. Und dann kann er eben zum Beispiel Allergien sich wieder sparen oder kann irgendwelche Erkrankungen ausheilen oder muss nicht mehr über irgendwelche Unfälle fallen, die eben da schwerlich in der Erinnerung hängen.
Ach, du hast mir ja schon so viel darüber erzählt und trotzdem hänge ich jetzt an deinen Lippen und bin, also mein Gehirn rattert gerade und ich erzähle es jetzt einfach mal, wir kennen uns ja auch schon lange hier auch aus der Ausbildung im EMCO-Institut hier. Du hast ja auch ich sag mal, mich geheilt. Klingt jetzt echt so ein bisschen pathetisch, aber nur mal für die Zuhörer und Innen da draußen. Ich hatte seit ungefähr, kurz vor den 20ern eine Laktoseintoleranz, die aber erst sehr spät diagnostiziert wurde. Also als ich in Mitte, Ende 20er war, da haben verschiedene Ärzte erstmal so zaghaft gehört, was das vielleicht sein könnte. Eigentlich hatte ich Glück damals, dass es eine Ärztin gab, die auch in Naturheilverfahren unterwegs war und die mir diese Diagnose einfach mal geben konnte. Aber es gab ja keine Heilung. Es gab nur, nimm Tabletten irgendwie, damit du was essen kannst, so als quasi Nahrungsergänzung, und ansonsten leb damit. Arrangier dich, mach Auslasstherapien, also genau. Diät halten, ja. Milchdiät halten.
Ja, genau. Das. Meide Milch.
Meide Milch und das bitte zu 100%. Und was mir ja heute wirklich wenig Menschen glauben, und sie glauben es erst, wenn sie mich essen sehen, dass das weg ist. Und dass du das mit HNC quasi, also eigentlich hast du dann meinen Körper reguliert.
Genau. Also ich habe ihm geholfen, wieder in die Selbstheilung zu kommen. Ne? Ja. Wir haben also diese Hürden rausgenommen. Und dann, wenn er in seinem inneren Gleichgewicht angekommen ist, dann kannst du eben im Prinzip mit ihm auch verhandeln und sagen, pass mal auf, lass uns mal über Laktoseintoleranz sprechen. Was soll das Ganze eigentlich? Was ist die Idee dahinter? Denn wie auch im Emotionscoaching bin ich auch bei HNC total überzeugt davon, dass alles eine gute Absicht ist. Also auch die Symptome, mit denen ich rumlaufe, die wollen mir nichts. Natürlich kommen Patienten hier hin und sagen, machen Sie das weg. Ja, das soll weg. So.
Das ist ja wie im Coaching. Ja,
klar, natürlich soll immer alles weg.
Mach mal weg.
So. Aber natürlich wissen wir einfach, es hat eine positive Absicht. Also mein Körper will mir auf die Art und Weise irgendwas signalisieren, irgendwas sagen. Und mittlerweile sage ich hier oft in den Terminen, naja, wir müssen es halt einfach dekodieren. Wir müssen verstehen, was ist das, was er uns eigentlich sagen möchte. Und wenn wir das hingekriegt haben, dann kann er sich eben auch eine Laktoseintoleranz oder eine Pollenallergie, es geht ja bald wahrscheinlich wieder los. Letztes Jahr war schon Anfang Januar die Ersten, die anriefen und sagten, oh Gott, die Pollen sind unterwegs.
Ja.
Dann kann der Körper sich das sparen. Ja, ja. Und das ist eben faszinierend. Und das ist etwas, was mich an HNC sehr fasziniert hat von Anfang an. Was allerdings im Ursprung HNC schon eine eher körperbasierte Technik ist. Und da eben auch wieder für mich der Punkt war, dass ich dachte, naja, okay, das ist ja wie in der Medizin auch. Körper ist ja super, aber Leute, ihr könnt doch die Seele nicht sein lassen.
Ja, und du hast ja, ich habe das auf der Website gelesen, du hast ja so eine Grundhaltung.
Genau, und ich habe das kombiniert.
Ja. Du sagst, Körper und Seele sind immer, immer miteinander im Spiel.
Genau, ist mein Verständnis. Ne? Ich will das keinem aufdrücken. Es darf auch Leute geben, die sagen, läuft nebeneinander, passt aber für mich und meine Vorstellung einfach nicht mehr. Mhm. Also das, also wenn ich hier behandle, dann immer auf der Ebene, was ist auf dem Körper, oder was lösen wir am Körper, was lösen wir in der Seele.
Jetzt hast du ja gesagt, wenn das Beispiel von der Laufbahn, ne, wo dann so viele Hindernisse kommen, mit denen wir als Läufer dann nicht rechnen. Also ich sag mal, das Leben bringt halt ständig irgendwelche Abenteuer, wenn man es jetzt mal positiv formuliert, und wirft sie uns so vor die Füße, damit wir gucken, wie wir da jetzt drüber kommen. Dann gehen ja bestimmte Programme in uns an, die wir einfach auch aus der Forschung kennen. Also hier Sympathikus feuert.
Genau.
Und der Gedanke, der so ein bisschen, also korrigier mich, wenn ich es falsch verstanden habe, hinter HNC steht, ist, wenn der Sympathikus im Grunde so an 5 Steckdosen hängt, dann kommt er aus diesem Stromfluss nicht mehr raus.
Ja, genau, es ist ja unser Überlebensmodus.
Genau, und reguliert von, also es kann von selber nicht mehr der Parasympathikus gegensteuern.
Nicht mehr in der Menge. Also das, ich würde sagen, nicht mehr nicht, sondern es ist eigentlich, sollen die beiden Systeme ja im steten Wechsel sein.
Ja.
Und ganz viele von uns, und ich finde, man sieht sie, also ganz besonders beim Autofahren geht es ja um Leben und Tod. Ja? Also ich habe immer das Gefühl, da wird gekämpft um jeden Millimeter. Ja. Und da sehe ich immer sehr, sehr viel Sympathikus. Und ich glaube, dass viele Menschen einfach sehr sympathisch geladen sind und der Parasympathikus da kaum gegen ankommt.
Jetzt müssen wir vielleicht doch an der Stelle auch noch einmal sagen, Sympathikus klingt ja immer so, ach, wie sympathisch. Damit hat es eher weniger zu tun.
Da ist nicht so der Punkt. Nee. Also er ist sehr brauchbar, sehr sympathisch, weiß ich nicht, aber er ist sehr wichtig. Es ist das System, ein Teil unseres Nervensystems, der dafür sorgt, dass wir eben in Situationen, in denen wir in Gefahr sind, ja, ums Überleben kämpfen können. Ne? Also wenn wir uns jetzt vorstellen würden, wir sitzen jetzt hier in der Praxis, derselbe Zahntiger käme herein, dann würden wir beide auch durch den Sympathikus getriggert Adrenalin ausschütten, Cortisol ausschütten. Und die beiden machen viel im Körper. Die sorgen für viel Spannung, für höheren Blutdruck, schnelleren Puls, flachere Atmung, abriegen das Genital und ne, Verdauungstrakt und so. Und dann würden wir beide
entweder... Wie steht so schön auf deiner Website? Pipi machen hat...
auf der Flucht ist halt schlecht.
Auf der Flucht ist halt schlecht, genau.
Genau. Das heißt, wir würden ums Überleben rennen und entweder hätten wir Erfolg, so, dann wunderbar, dann sind wir sicher, dann wäre dieser gesunde Wechsel zwischen beiden Systemen, dann würde auch der Parasympathikus übernehmen. Das heißt, wir würden regenerieren, uns irgendwo hinlegen, ausruhen und wären dann wieder voller Energie. So, ja. Und jetzt ist es aber so, dass eben viele Menschen in so einem Dauerrennen unterwegs sind.
Ne? Also es ist ja schon, ohne dass wir jetzt besondere Krisenmomente hätten im Leben, ist ja unsere Gesellschaft ist ja so im sympathischen Modus.
Auf jeden Fall. Und ich meine, das ist ja auch nicht besser geworden. Ob wir jetzt an Corona denken, was ja viele auch in Angst und Schrecken versetzt hat, dann hatte ich so den Eindruck, dann haben sich da manche gerade sortiert gehabt, dann kam der Ukraine-Krieg, jetzt ist Gaza, also das ist, ich finde, es ist so viel auch, was auf uns einprasselt.
Ja, wir müssen nur drauf gucken, wenn wir einkaufen gehen, wird unser sympathisches System aktiv, weil die Preise so hoch sind.
Auch das?
Also, ne, wir können ja auch auf die kleinen Dinge gucken. Ja, ich habe jetzt eine These entwickelt heute, dass es, wenn wir auf unseren Emotionshaushalt gucken, ja im Grunde genauso ist. Wenn wir emotional unter Strom stehen, gehen ja die gleichen Systeme an. Sie nickt. Nur mal so.
Sie nickt. Ja, natürlich, klar. Und was wir ja wissen aus dem Emotionscoaching ist, wenn die Emotionen so voll feuern und das Limbische total heiß ist, dann ist da auch nicht mehr viel mit Kognition.
Genau.
Dann so. Können wir erklären, genauso wie wenn ich um mein Leben renne, dann ist das ja auch physiologisch gar nicht sinnvoll, dass ich nachdenke. Ja, also ob ich mich dann frage, ob ich jetzt eigentlich die richtigen Schuhe angezogen habe und ob ich nicht lieber noch eine Jacke holen sollte, das ist nicht sinnvoll, wenn ich um mein Leben renne, sondern dann ist es nur noch gut, limbisch getriggert einfach zu rennen. Ja, so. Und schnell instinktiv zu reagieren, aber eben nicht kognitiv abzuwägen, ob das jetzt so oder so sinnvoll ist.
Also jetzt habe ich schon was Wichtiges verstanden. Auf der einen Seite ist bei dir das Wissen um den Körper, wo auch HNC einzahlt. Mhm. Und wir merken, da gibt es ein System im Körper, das spielt da eine ganz große Rolle für den aktuellen Zustand und für den erstrebten, ich nenne ihn mal geheilten Zustand. Mhm. Und wir haben im Emotionscoaching den Blick auf, ich nenne es jetzt mal die Seele. Mhm. Und auch da ist es im Grunde, da kennen wir den gleichen Mechanismus. Also es macht ja auch für mich so ein bisschen den Unterschied aus zwischen einem emotionsbasierten Coaching-Ansatz und zum Beispiel einem systemischen Coaching-Ansatz. Mhm. Denn der systemische Coaching-Ansatz, der arbeitet schon viel mit der Vernunft. Da erkläre ich viel. Ja? Wir gehen über den Verstand. Ja, da kommen auch Emotionen, aber wir bleiben auf der Gesprächs- und auf der Verstandesebene. Wir reden miteinander, wie es ja auch in vielen therapeutischen Ansätzen,
absolut,
Klammer leider, Klammer zu, das war eine Bemerkung von Frau Bauer, ist. Ja? Ja. Im Emotionscoaching gehen wir auf eine andere Ebene. Mhm. Wir gehen im Grunde seelisch auf die Ebene, auf die du körperlich mit dem HNC gehst. Könnte man das so vergleichen?
Auch, genau. Ich bin auch auf dieser Ebene.
Du bist auch auf dieser Ebene. Weil jetzt wird es ja auch für die Zuhörenden spannend. So, boah, krass, was kann die Frau alles? Ne? Hier, die hat Psychologie studiert, die hat ELP gelernt, die kennt lösungsorientierten Ansatz, die hat HNC, die ist Heilpraktikerin. Warum? Warum in aller Welt braucht die noch M-Trace?
Naja, weil das die Brücke ist. Ne? Wie Silvana immer so schön sagt, die Emotion, dann, wenn das dann im Körper ankommt, ist es ein Gefühl.
Okay.
Ja, das ist die Brücke zwischen Körper und Seele. Mhm. So, das ist das, was wir ja auch nach außen zeigen. Mhm.
Und was würdest du sagen, wie bettet sich M-Trace in deine Arbeit ein? Also ich habe mich so gefragt, wenn jetzt Klienten zu dir kommen und die erzählen, ich sag mal, ihre Leidensgeschichte, denn damit kommen sie ja, wer nicht im Leid ist, der sucht sich keine Hilfe.
Na klar.
Überlegst du dann, welche von meinen Methoden hilft denn jetzt? Oder ist es eher so, dass dein Gehirn schon in dieser Methodenvielfalt verwurzelt ist und dass das so intuitiv kommt und eher so ein, wie so ein Benzingemisch ist, mit dem der Motor besonders gut läuft?
Ja, also es ist absolut intuitiv mittlerweile. Okay. Also das ist gar nicht, dass ich jetzt nachdenken würde und sage, logischerweise mache ich jetzt das oder das. Das Schöne ist ja, dass ich zwischendurch auch wechseln kann. Also die Patienten liegen, während ich HNC mache, auf der Liege, auf dem Rücken. Und da lässt sich ganz prima auch MTRS einfügen. Also zum Beispiel auch mit dem, also ich nutze das dann gerne, so wie wir das im Ursprung gelernt haben, mit dem, also wir haben das ja gelernt, mit dem Winken auch ganz zu Beginn. Das ist ja alles,
jetzt noch mal ist jetzt heute durch. Nochmal für die Zuhörenden, auch das Emotionscoaching hat eine Entwicklungsgeschichte hinter sich. Und man hat in früheren Stadien, ist man davon ausgegangen, dass das Winken vor den Augen, was auch heute beim EMDR nach wie vor erfolgreich praktiziert wird, ja, dass das so, das war der heiße Scheiß damals.
Wobei man wusste, wo einer, die auch sagen, das funktioniert, das ist nur ein anderer Erklärungsansatz als der, weshalb es funktioniert.
Genau.
Ne?
Genau. Also es gibt heute neuere Forschung, die einfach sagt, ach, kriegen wir auch irgendwie geschmeidiger hin.
Genau.
So würde ich es jetzt mal formulieren.
Aber wir haben bei HNC halt eine Korrektur fürs limbische System, bei der geklopft wird.
Ja.
Und die nutze ich. Und da bin ich an der Stelle, deswegen mache ich es, bin ich halt auch im direkten Kontakt mit dem Menschen, der da liegt.
Ja.
Also das heißt, die werden dann zum Teil auch genau an den Punkt geführt, wo eben die Traumatisierung oder der Moment, der da was zementiert hat in der Seele und dann ja auch als körperliches Symptom jetzt heute mitläuft. Und da können wir dran gehen und dann, da klopfe ich dann manchmal währenddessen.
Okay.
So, und lass die dann auch auf den Punkt gucken und wahrnehmen, was zeigt sich an Gedankenbildern, das heißt, Emotionen und so.
Du klopfst?
Ich klopfe, aber dann bin ich einfach im Kontakt. So.
Ja, und du klopfst auch als Regulation, damit das auch mit, Arousal
genau,
nicht so hoch geht?
Genau, ja, aber ich bin, also in erster Linie merke ich einfach, dass das gut tut als Verbindung. Okay. Die sind nicht alleine in dem Moment. Das ist aber in dem HNC-Kontext. Also wenn ich jetzt im Sessel, den ich ja auch in der Praxis habe, in dem wir ja gerade sitzen, wenn wir da M-Trace machen, dann klopfe ich nicht. Dann ist es ganz klassisch, wie wir es jetzt heute auch lernen, wir spotten und genau. Und,
okay.
Aber bei HNC fühlt sich das stimmig an und da die Dinge eben intuitiv sind, mache ich das so. Und es gibt aber auch Situationen, wo das dann auch nicht passt, dann höre ich auf.
Ja. Und,
oder wenn du dich erinnerst, es gab mal, du warst einmal hier und hattest diese Jeansjacke an.
Genau.
Und das klappte überhaupt nicht.
Ja, dann musste ich die ausziehen.
Du musstest die Jacke ausziehen, genau. Ja.
Und dann war die Verbindung.
Und dann war super.
Genau. Ich erinnere mich auch an eine Sitzung bei dir. Und da können wir jetzt einfach auch das Nähkästchen plaudern, weil ich bin die Klientin und erlaube das. Da hast du eine Art Glaubenssatzarbeit integriert plötzlich.
Mhm.
Und ich lag da einfach mit geschlossenen Augen und war völlig baff und hinterher hatte sich da echt was verändert. Und das kommt wirklich immer, das ist dann themenabhängig oder wie das Stadium des Prozesses beim Klienten gerade ist.
Ja, sicherlich auch. Auch glaube ich, was für denjenigen gerade im Moment okay ist. Ne? Mhm. Es gibt ja Menschen, die sehr, sehr rational sind, sehr, sagen wir mal, wenn wir jetzt im Motivkompass gucken würden, vielleicht eher blauanteilig.
Ja.
Die das auch alles sehr kritisch sehen und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich sage auch jedem, der neu hier ist, es ist auch völlig in Ordnung, kritisch zu gucken und sich zu fragen, ob das alles hier Sinn ist.
Es ist ja auch ein bisschen verrückt.
Es ist auf jeden Fall. Also ich sage mal, es ist spooky und es ist, also wenn ich es nicht schon so lange machen würde und so viel gesehen hätte, was funktioniert hat, dann wäre ich mich dann mit Sicherheit auch kritischer. Aber so halte ich das aus und denke, ja, mach deine Erfahrungen, viele hol's ab. Es gibt sicherlich auch immer mal wieder welche, die rausgehen und sich denken, das ist es nicht. Das ist auch in Ordnung. Also,
gut, das hast du ja bei einem Zahnarzt auch, ne?
Der allem,
vielleicht irgendwie mit, was weiß ich, Lachgas arbeitet oder nochmal anders auf deine Zähne guckt und sagt, nee, das muss man, das kann schon so ein bisschen schief bleiben, ist nicht schlimm. Und andere sagen, nein, muss alles machen. Also wir haben diese Neigung oder Sympathien hin zu verschiedenen Methoden, haben wir ja in allen Disziplinen. Die haben wir sogar beim Friseur.
Eben, und das finde ich auch in Ordnung. Das ist ja auch genau das, jeder soll dahin gehen, wo er sich wohlfühlt. Und ich glaube auch, dass man ja, da sind wir ja wieder bei der therapeutischen Allianz. Wir kommen ja nur zueinander, wenn das auch miteinander passt.
Das stimmt.
Ja, und das ist ja auch, sind wir uns über die Technik einig. Ja. Und wenn das nicht passt, dann kommen wir auch zu keinem Ziel. Dann ist es auch gut, wenn die Menschen dann weiter gucken und nach jemandem anderen schauen.
Also was ich jetzt rausgehört habe bei dir ist, es gibt durchaus so klassische Situationen, wo man dann mit dem Klienten so gegenüber sitzt und du arbeitest dann, also das ist dann
ich glaube, ich kann da gar nicht sauber differenzieren und sagen, so das jetzt so und so viel Prozent MTRS, so und so viel Prozent ELP, so, also das klappt
das nicht
sondern ich glaube einfach, dass ist sicherlich eine meiner Stärken. Es ist einfach, den Menschen so zu lassen, wie er ist. Die dürfen hier mit allem hinkommen. Und ich glaube, dass dieses Verstandenwerden und sein gelassen werden schon mal ein wichtiger Punkt ist.
Auf jeden Fall.
Und dann gucken wir eben, also das mache ich dann eben intuitiv, was fühlt sich jetzt gerade richtig an? Oder erzählt irgendwas, oder es klingt so, da sollten wir uns mal den Anteil angucken. Mhm. Dann lassen wir eben den Anteil im Raum erscheinen und schauen, was ist denn die gute Absicht und arbeiten da dran. Ja. Oder es braucht einen anderen Glaubenssatz. Oder manchmal ist auch HNC oder ganz oft ist HNC erstmal der erste Schritt. Mhm. Weil man dann, wenn man eben aus dem Sympathikus-Stress schon mal raus ist, einfach auch mehr Kapazität hat, auch wieder irgendwas zuzulassen und irgendwas zu bearbeiten. Ne? Nochmal bildlich, wenn ich ums Überleben renne, dann ist es eben nicht wichtig, ob irgendwo in der hintersten Ecke geputzt ist.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch eine schöne Parallele zu dem, was wir im Coaching oft erleben. Wir bearbeiten ein Thema, ich sag mal, auf der ersten Ebene.
Mhm.
Und dann, ich sag immer als Beispiel, wir schälen die Zwiebel.
Und ist auch mal ein Beispiel, dann, genau. Das ist die Ziele, mit den verschiedenen Schalen.
Dann nehmen wir die Schicht runter und dann geht Klientin total zufrieden und entspannt nach Hause. Und irgendwann, nach Wochen, nach Monaten, nach Jahren, kommt das Thema auf einer anderen Ebene, auf einer anderen Schicht nochmal wieder. Und wir arbeiten die nächste Zwiebelschicht ab. So habe ich das jetzt auch ein bisschen gehört mit der Arbeit am Körper.
Mhm.
Und der Arbeit an der Seele, dass das
und ich glaube, was auch ganz
erstmal aufräumen, putzen, polieren, wie auch immer, Keller sauber machen und dann ist die Energie wieder da, um zu gucken, was macht die Seele gerade krank. Schön. Also was ich noch mal sagen wollte, du und das ist glaube ich für unsere ZuhörerInnen auch total interessant, dass du es schaffst, diese ganzen verschiedenen Ansätze, die du gelernt hast, immer so zu modellieren miteinander, wie der Klient, die Klientin das braucht. Mhm. Und dass das sowohl in einer HNC-Sitzung etwas aus dem Bereich Emotionscoaching einfließen kann, als auch, dass du eine ganz normale Sitzung hast, therapeutisch oder coachend, und dann kommt vielleicht auch raus, mir tut es aber auch immer irgendwie hier an der einen Stelle oder in der Situation kriege ich immer Bauchkrummeln, und dann kann das in die andere Richtung auch nochmal fließen oder es bleibt einfach auch getrennt.
Ja, genau.
Ja, ja, spannend, weil das ist ja für viele, glaube ich, die sich so auch Gedanken machen, wie binde ich das denn jetzt in meine Arbeit ein? Interessant, so ein Beispiel zu hören, wo man sagt, hey, guck mal, das geht auch bei so erstmal total unterschiedlichen Dingen. Ne? Melanie, ich würde dich gern noch was fragen. Wir haben ja im M-Trace-Coaching einen wirklich großen Methodenschatz und verschiedene Tools. Was daraus hat dich denn besonders gepackt? Gibt es was, wo du sagst, oh, also wenn ich an M-Trace denke, dann denke ich an, weil das ist einfach großartig.
Oh, das ist immer eine schwierige Frage.
Kann ja nicht nur einfach sein hier.
Nee, ich glaube, dass es wirklich diese Vielzahl ist. Und, und diese Möglichkeit da eben auch hin und her, ich will mich mit Anteilen beschäftigen, nicht noch was Systemisches. Oder ganz simpel hatte ich zuletzt auch eine Patientin, die vom Pferd gefallen war und dann war das halt so ein ganz schöner Grundprozess und danach ist sie wieder aufgestiegen und geritten.
Also
das
um die Angst, die sich aufgebaut hat,
genau,
aus dem System wieder rauszukriegen.
Also da braucht es gar nicht viel, es war ein Termin und danach war das wieder geklärt. Ich glaube, dass mich diese Vielfalt und diese Flexibilität fasziniert.
Ja, super. Sehr schön. Warum EMCO? Warum hast du im EMCO-Institut in Siegburg deine Ausbildung gemacht? Ja, jetzt klar. Wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist,
ist es natürlich einfach die Nähe zu Silvana, die mich dazu gebracht hat.
Das dürfen wir dazu sagen.
Also wir sind im selben Haus.
Ihr seid in einem Haus.
Genau, und ich war halt bei ihm, als sie das die allererste Ausbildung mit Lea gemacht hat, war ich schon dabei. So. Und dann
was fing Neugierde? Das so an.
Es war Neugierde. Ich finde, also das ist halt etwas, was ich ja ganz fest als Überzeugung mit mir trage, dass wir immer weiter lernen wollen und müssen. Also ich sage hier immer wieder, ich glaube, wenn ich mal aufhöre, mich für andere Dinge noch zu interessieren, andere Techniken oder wie das Kollegen machen oder so, dann kann ich wahrscheinlich hier die Tür zusperren. Mhm. Also von daher war das eine Faszination und ich finde einfach super, wie die beiden das machen. Mhm. Also diese ganzen Fortbildungen, die haben mich immer sehr, sehr bewegt. Und ich finde auch, wenn man diese Feedbackrunden, du hast sie ja auch erlebt, ja. Ne, dann ist das ja auch wirklich immer so ein... ja, so eine Bestärkung darin, dass es mit den beiden einfach total faszinierend ist und dass es einen ja. wirklich auch weiterbringt, auch, also sowohl wissensmäßig als auch in der eigenen Entwicklung. Mhm. Ja, und genau, deswegen habe ich da den Master gemacht und Mimikresonanz und ja, wer weiß, Mies kommt auch noch irgendwann. Ich habe mich schon mal angemeldet, also so. Genau, aber ehrlicherweise muss man sagen, warum MCU, einfach weil wir uns kennen und weil ich sie sehr schätze und deswegen.
Aber du bist ja nicht abgewandert, ne? Du hättest ja auch sagen können, ach, Modul 1 hier, super, ich gucke mir jetzt mal noch ein paar andere.
Nee, ich bin eine treue Seele, das ist nicht drin.
Sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich, das war echt ganz schön viel Wissen auch aus einem Bereich, der bei uns vielleicht gar nicht so präsent ist. Ich fand es total schön, auch nochmal so zu verstehen, was es echt für Parallelen gibt auf der körperlichen und auf der seelischen Ebene.
Ja.
Toll, dass du
das. Und wie rund es eben wird, wenn wir ganzheitlich und auf den verschiedenen Ebenen arbeiten.
Ja.
Und das wollte ich eben noch sagen, das finde ich noch einen ganz wichtigen Punkt. Nicht ich als Therapeutin entscheide, wie der Weg geht, sondern das entscheidet durchweg derjenige, der hier ist. Nicht aktiv mental, sondern einfach dadurch, dass sich bestimmte Dinge zeigen. Ne? Der Körper zeigt eben gerade auch über Symptome, pass mal auf, guck mal hier hin. Okay. Ganz oft Leute, die sagen, es ging mir jetzt die letzten 3 Wochen super, aber vorgestern, da kam das und das. Ne? Und mittlerweile freue ich mich innerlich und denke, ja super. Und das Symptom, das nutzen wir jetzt gleich und können damit irgendwie die nächste Stufe erklimmen, also die nächste Zwiebelscheibe oder Schale abarbeiten. Und von daher freue ich mich da immer. Aber das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Also dieses Wissen oder diesen Prozess, den steuern wir gar nicht so sehr, wie wir vielleicht denken.
Wir kriegen es zugespielt.
Und genau, ja, unsere Aufgabe ist genau darauf zu reagieren und das zu nutzen.
Toll. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke dir auch.
Ciao.
Tschüss.
So, das war wirklich mal eine etwas andere Podcast-Folge. Es ging viel um den Körper. Es ging um ganz andere Behandlungsformen und wie spannend Melanie das in ihrer Arbeit verbindet. Bisschen mit Stuhlkraxen, der Ledersessel am Anfang, aber so ein bisschen Leben tut ja auch mal gut. In der nächsten Podcast-Folge am Freitag in 2 Wochen hört ihr etwas über Weihnachtsemotionen. Alles, was wir so rund ums Fest fühlen. Dann wieder mit Lea und Silvana. Bis dahin eine gute Zeit.